Die im Podcast besprochenen Finanzthemen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Union Investment, die Moderatorin und die Gäste haften nicht für etwaige Verluste, die auf Basis der geäußerten Gedanken, Ideen und sonstigen Inhalte entstehen.
Jeder, der zuhört, sollte sich wirklich Gedanken machen, weil das kommt zum Jahresende, die Reform der privaten Altersvorsorge. Ich bin absolut überzeugt, jede Zuhörerin und jeder Zuhörer werden davon profitieren können.
Jörg Cookies, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Willkommen bei Investiert und ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind. Ich glaube nämlich, dass das hier heute sehr spannend werden kann, weil wenn es um Geld geht, wenn es aber auch um die Wirtschaft geht, ich glaube, es gibt niemanden aktuell, der so viele Insights hat wie Sie mit Ihrem Lebenslauf. Also Geld ein großes Thema, immer schon in Ihrem beruflichen Leben. Ich denke mal auch deswegen ein wichtiges Thema. Wie gehen Sie selbst privat mit Geld um, wenn ich Ihnen jetzt 10.000 Euro geben würde? Was würden Sie denn damit machen?
Ja, ich muss sagen, ich bin ja in den letzten 25 Jahren immer sehr eingeschränkt gewesen in dem, was ich machen darf, weil sowohl in meiner Zeit bei Goldman Sachs als auch in meiner Zeit in der Regierung man natürlich nicht einfach sagen konnte, ich mache jetzt kaufe jetzt diese Aktie oder jene Aktie, weil alle Investmentbanken Regeln haben, welche was ihre Mitarbeiter, die vertrauliche Informationen über einzelne Titel bekommen dürfen und nicht dürfen. Und in der Bundesregierung war es natürlich auch so, dass man sich da sehr zurückgehalten hat, weil natürlich man nicht auch nur annähernd den Eindruck. Ja. Also von daher bin ich immer ein sehr großer Fan gewesen davon, Fondsanlagen zu machen, weil da die Entscheidung, welche Einzeltitel gekauft werden, aus meiner Hand genommen wurden und niemand behaupten konnte, ich habe irgendwelche Informationen genutzt, um Einzeltitelbewegungen mitzunehmen.
Aber Herr Cookies, jetzt sind Sie ja in dieser Karenzzeit.
Ja,
jetzt dürfen Sie ja.
Also ich habe mich immer davor immer sehr stark zurückgehalten, Empfehlungen für Einzeltitel zu geben. Ich persönlich
auch gar nicht.
Bin ja überzeugt davon, dass im Allgemeinen in Deutschland die Aktienquoten in den Portfolien zu niedrig sind. Mhm. Und wenn man sich das alles so mal anguckt, selbst nach der Bewegung der letzten Monate und Jahre, wo wir jetzt eine Rekordzahl an Aktionären in Deutschland haben, ist insgesamt der Portfoliomix immer noch auf der Aktienseite relativ gering. Von daher ist meine Grundeinstellung immer, wenn man sich lange Zeithorizonte anguckt, wenn man in der Lage ist, auch mal einen Rücksetzer, wie wir ihn im Moment erleben, auszuhalten und nicht gleich das Geld zu brauchen und verkaufen zu müssen, wenn es mal nicht so gut läuft, sondern Durststrecken auch aushalten zu können, dann ist die Aktie schon eine sehr gute Anlageklasse.
Was würden Sie denn sagen, also mit all der Erfahrung, die Sie haben in Ihrem Beruf, gibt es auch eine richtig schlechte finanzielle Entscheidung in Ihrem Leben?
Also ich habe in meiner Zeit, als ich bei Goldman war, immer in Einzelfällen und immer mit strenger Beaufsichtigung durch die Compliance-Abteilung und so weiter sehr, sehr gerne in junge Unternehmen investiert.
Mhm. In Startups?
In Startups. Und es ist so, ich habe insgesamt ungefähr 10 Investitionen in Startups gemacht. Drei davon sind insolvent gegangen.
Ja, das ist aber ein guter Schnitt, ehrlicherweise.
Ja, gut. Ich würde mal sagen, das ist normal, würde ich sagen. Es ist weder ein Ausreißer nach oben noch nach unten. Und damit muss man klarkommen, dass so ein Anruf mal kommen kann. Mhm. Ja, und meistens kommt er an einem Wochenende und meistens ist es etwas verlegen. Aber wenn dann ein Gründer sagt, es geht nicht mehr weiter, dann ist das schon eine schmerzhafte Erfahrung. Weil als gerade jemand, weil ich meistens in Frühphasen investiert habe, da hat man natürlich auch so eine gewisse persönliche Bindung. Mhm. Und da ist es natürlich sehr, sehr schade, wenn es dann nicht so geklappt hat. Aber auch da, es ist wie bei einem Aktieninvestment, wenn man sich breit aufstellt, dann kann man es auch verkraften, weil man hoffentlich von den, ich sag mal, 10 Titeln, die man erwirbt, bei den anderen 7 bessere Renditen erzielt.
Ich habe das auch gerade so ein bisschen so provokant gesagt, ist auch ein guter Schnitt, weil ich glaube, im Schnitt sind es tatsächlich 9 von 10 Startups, die vielleicht eher ein Risiko haben, nicht so gut zu funktionieren. Aber kommt natürlich auch mal auf der anderen Seite drauf an, wie viel Geld hat man investiert dann in Ihrem Fall. Und auch, was ich schön finde, dass Sie auch die menschliche Komponente erwähnen, weil man ja dann doch einen persönlichen Bezug hat, auch zu dem Menschen, der diese Idee letztendlich entwickelt hat. Ne?
Ja.
Apropos Mensch, wenn Sie so auf Ihre Zeit zurückblicken im Kanzleramt oder auch als Finanzminister im Ministerium, würden Sie sagen, es gibt einen finanzpolitischen Fehler, den Deutschland gemacht hat, den wir jetzt gerade ausbaden müssen?
Absolut. Wir haben es nicht geschafft, die private Altersvorsorge zu reformieren. Das würde ich sagen, ist, also ich, 7 Jahre lang gab es immer mal wieder Anläufe. 7 Jahre lang, als ich in der Bundesregierung war, war die Erkenntnis, dass die Riester-Rente, wie sie mal ursprünglich konzipiert war, angesichts der Situation, in der sich Kapitalmärkte befunden haben, angesichts der Erfahrungen, die gesammelt wurden, kein erfolgreiches Modell mehr ist. Zahlreiche Anbieter haben sich entschieden, den Vertrieb einzustellen. Und deshalb war es glasklar, dass etwas getan werden musste. Aber wir haben es nicht geschafft, weder in der Amtszeit Merkel-Scholz noch in der Ampel Scholz-Habeck-Lindner das zu machen, was die jetzige Bundesregierung ja gerade beschlossen hat, also das Parlament beschlossen hat, auf Initiative der Bundesregierung. Der Bundesfinanzminister hat ja den Gesetzentwurf gemacht.
Also Altersvorsorgedepot.
Genau. Und endlich mal den Zwang zur Vollkasko-Mentalität abzuschaffen und Produktanbietern die Möglichkeit zu geben, auch reine, überwiegende Aktiendepots anzubieten, keine Kapitalgarantie im Gesetz vorzuschreiben. Das ist immer noch eine Möglichkeit, ja, und jeder Anbieter kann auch nach wie vor voll kapitalgarantierte Produkte anbieten, ist aber kein Zwang mehr, es zu tun, sondern man kann auch ein ganz normales Portfolio anbieten, das keine Garantie hat und meistens dann auch bessere Renditechancen öffnet.
Wie schätzen denn die Chancen ein vom Altersvorsorgedepot? Was könnte das tatsächlich für uns bedeuten, für die Rente bedeuten, für uns, also für Menschen bedeuten?
Also ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal genau anzuschauen, weil die Fördermöglichkeiten, sowohl direkte Förderung als auch steuerliche Erleichterungen, enorm attraktiv sind. 30%, 40%, 50% Zuschuss zu dem, also jeden pro 100 Euro, die ich einzahle, kann ich 30%, 40%, je nach Familien, familiärer Konstellation, Kinder, Familien mit Kindern werden ja zusätzlich gefördert, besteht so eine riesige Möglichkeit, Förderung zusätzlich zu den eigenen Mitteln zu bekommen, dass es einfach ein sehr, aus meiner Sicht, sehr attraktives Angebot ist.
Würden Sie denn denken, also sagen, wenn Sie jetzt auf die Welt blicken, so wie sie jetzt gerade ist, so wie die sich auch, also wie sich alles verändert hat wirtschaftlich in den letzten Jahren, durch Krisen, durch Kriege, würden Sie deswegen denken, das ist jetzt gerade eine schlechte Phase oder ist das ein Dauerzustand, mit dem
wir
jetzt
leben? Ich würde allen Menschen, insbesondere die vorsorgen und die für ihre Rentenzeit vorsorgen und noch 10, 20, 30 Jahre Ersparnisbildung vor sich haben.
Also quasi
empfehlen.
Ich? Tja. Also ich habe ja mindestens ja so lange.
Genau.
Ja.
Man muss sich einfach mal vor Augen halten, der DAX ist in den 80er Jahren des vergangenen Jahrtausends beim Stand von 1000 gestartet. Wenn man sich mal vor Augen hält, was seitdem passiert ist, Wirtschaftskrise, nachdem die Vereinigungskosten bekannt waren, Platzen der Internetblase, globale Finanzkrise. Als die vorbei war, kam die Eurokrise mit nahezu Staatspleiten in Europa. Als wir die ausgestanden haben, kam die Corona-Krise. Als die ausgestanden war, hat Russland die Ukraine angegriffen und die Energiepreise sind explodiert. Wenn man jedes Mal aus Angst davor, dass eine Krise kommen kann, nicht investiert hätte, dann hätte man den ganzen Weg des DAX von 1000 auf im Höhepunkt 24.000, 22.000 jetzt, Größenordnung, nicht mitgemacht. Aus Angst vor Krisen. Ja, das, und das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler, weil man immer einen Grund findet, nicht zu investieren und immer einen Grund, oh, im Moment sieht es gerade nicht gut aus und so weiter. Der entscheidende Punkt ist, wenn man, und das ist natürlich die Voraussetzung, das muss einem klar sein, wenn man nicht, wenn es nochmal einen Rücksetzer gibt und der DAX jetzt, sagen wir mal, wenn nochmal was passiert, mal auf 20.000 geht, dann gleich Panik haben muss und verkaufen muss. Das ist natürlich ein, deshalb sage ich immer, dass der Zeithorizont ist entscheidend. Wenn ich also Zeit habe, auch mal eine Krise durchzustehen, dann kann ich nur jedem empfehlen, eine gesunde Allokation, einen gesunden Anteil des Portfolios auch in Aktien zu machen, weil es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien, selbst Profis gelingt es, nur in den seltensten Fällen richtig einzuschätzen, wann der günstigste Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt ist.
Gibt es den tatsächlich überhaupt? Wenn Sie sagen, in den seltensten Fällen?
Also ich habe ja Finanzmathematik studiert und es gibt ganz viele Studien, die genau diese Frage versuchen zu beantworten. Und der überwiegende Anteil sagt, selbst routinierte Profis schaffen es in der Regel nicht, den besten Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt zu finden. Deswegen ja die meisten Anlageprofis, wissend, dass es sehr schwer ist, den Markt genau zu timen, in der Regel so eine Grundallokation in die einzelnen Anlagenklassen haben und vielleicht mal übergewichten, untergewichten und variieren, aber dass man so eine Grundanlagesumme in den einzelnen Anlagenklassen auch beibehält und auch mal Krisen durchsteht, das ist aus meiner Sicht sehr zu empfehlen.
Also was ich verstehe, ist, also Sie sagen, keine Panik, auch in Krisen keine Panik und Langfristigkeit. Das sind so zwei Punkte, die ich daraus verstehe. Ist das denn immer noch der klassische Weg, den man so gehen kann, wenn Sie sich anschauen, wie die Märkte aktuell funktionieren, auf Langfristigkeit zu setzen, wenn man die Möglichkeit dafür hat? Da reden wir wahrscheinlich über die klassischen 10 bis 15 Jahre, nehme ich jetzt mal an. Ist das der Weg, den man gehen sollte? Oder was sind Ihre Tipps zum wirklich guten, smarten Investieren?
Ja, also ich würde auf jeden Fall unter der Voraussetzung, dass man einen längeren Horizont hat, nicht zu viel Zeit damit verwenden, zu überlegen, hoffe ich jetzt auf eine Einigung im Konflikt im Iran, wenn jetzt ich irgendwas in der Zeitung lese, dass der Ölpreis wieder nach oben gegangen ist, nachdem er erstmal nach unten gegangen ist, dann verkaufe ich, weil ich Angst habe, dass es noch weiter im Ölpreis hochgeht und das dann wieder schlechte Auswirkungen auf Aktien hat. Also ich würde jedem raten, die langfristige Perspektive einzunehmen und tendenziell eher mutig zu sein und zu investieren, weil die Beispiele, die ich genannt habe, zeigen ja, dass die Grundstärke der großen Unternehmen, die von den großen Fonds, die in den großen Indizes drin sind, sich auch anzupassen und auch Änderungen an ihrem Geschäftsmodell vorzunehmen und zu reagieren auf Krisen, meistens relativ stark ausgeprägt ist.
Und wenn wir jetzt darüber sprechen, so keine Panik zu bekommen, aber es gibt eine Krise, man hat viel Geld investiert in Fonds oder in wie auch immer Einzelaktien. Wie kriegt man dann keine Panik? Was würden Sie empfehlen?
Ja, es ist natürlich so, dass wenn man auf den Portfolioauszug guckt und das sieht man jetzt in den letzten Wochen dass ein Rückgang von 10% passieren kann. Und man hat in der globalen Finanzkrise auch gesehen, dass ein Rückgang von 30% passieren kann. Und jeder, der am Anfang des Jahrtausends stark in Technologieaktien investiert hat, konnte auch Rückgänge von 50-60%, je nach Zusammensetzung des Portfolios sehen. Stichwort Zusammenbruch des neuen Markts. Trotzdem zeigen viele Studien, dass diejenigen, die 1998 auf damals sehr anspruchsvollen Bewertungen in eine breite Auswahl von Internetaktien investiert hat, trotz Platzen der Internetblase in 2000, 2001, wenn sie es durchgestanden haben, trotzdem sehr gut abgeschnitten haben. Und das ist für mich immer so der Punkt, bei Krisen nicht gleich die Nerven verlieren, sondern wenn
nicht
das
verkaufen quasi
fundamentale, wenn die fundamentale Analyse stimmt, jetzt mal Beispiel, das Internet ist ein Treiber von wichtigen wirtschaftlichen Perspektiven, dann auch durchaus mal Krisen durchzustehen.
Also nicht direkt verkaufen, in Panik geraten und sondern nachkaufen?
Ich bin da immer für Stetigkeit und das ist ja auch eine Stärke. Ich sag mal jetzt auch wieder, wir haben ja gerade über die private Altersvorsorge gesprochen. Das belohnt ja stetiges Investieren. Deshalb würde ich jetzt, weil auch da selbst Profis es in den seltensten Fällen schaffen, den besten Zeitpunkt des stärker investieren. Sparpläne sind aus guten Gründen aus meiner Sicht eine sehr geeignete Methode. 20, 50, 100 Euro im Monat, was immer möglich ist, und dann stetig zu investieren. Das ist, glaube ich, besser als immer zu glauben, ich könnte besser als die Profis abschätzen, ob jetzt Einstieg, Ausstieg, erhöhen, senken und so weiter. Man darf nicht vergessen, auf der Habenseite sind eine der größten Treiber von Renditen in den Aktienportfolios die Dividenden. Und auf der Kostenseite sind Handelskosten eine der größten Vernichter von Wert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich kaufe, verkaufe, rumhandle, entstehen erstmal Transaktionskosten. Ja. Das ist für die einzelne Transaktion relativ überschaubar, aber in der Summe kann das wirklich viel ausmachen.
Jetzt haben viele Menschen das Gefühl, und ich glaube, es ist nicht nur ein Bauchgefühl, dass alles teurer geworden ist, Inflation. Haben wir die Inflation im Griff, würden Sie sagen, wenn wir jetzt ein bisschen in die nahe Zukunft schauen? Bleibt es alles so teurer? Wird es teurer?
Gut, wir sind natürlich da jetzt so ein bisschen in einer vergleichbaren Lage wie nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, weil natürlich die Frage Inflation eine sehr politische Frage ist. Und im Moment der stärkste Treiber von Inflation ist natürlich durch das, was im Iran passiert ist und noch passiert, Energiepreise steigen und fressen sich allmählich in die breitere Volkswirtschaft ein. Ich glaube, da muss man sehr ernst nehmen, was der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, gesagt hat. Die jetzige Angebotsverknappung in Prozent der Weltproduktion ist höher als bei jeder Energiekrise, die wir bisher hatten.
Was bedeutet das dann für uns?
Das bedeutet, dass ein größerer Anteil, Straße von Hormuz ist ja inzwischen zum allgemeinen Begriff geworden und jeder verfolgt die Öltanker, die noch durchkommen oder auch nicht. Also einfach ist es ein Fakt, dass so viel Angebot vom Markt im Moment zurückgehalten werden muss, wie es noch nie zuvor der Fall war. Nicht in den 70er Jahren, als jetzt die OPEC ist, sich formiert hat und Angebot gekürzt wurde, noch als Russland Ukraine überfallen hat und Russland angefangen hat, Energie als Waffe zu nutzen. In all diesen Phasen, alles, was dazwischen war, gab es noch nie so viel, vom Volumen her, Rückgang der Angebotsmenge an Öl und Gas, wie es jetzt der Fall ist. Und das bedeutet natürlich, Angebot und Nachfrage, trivial bedeutet es natürlich große Wirkung. Wir haben natürlich Gegenreaktionsmöglichkeiten, weil die anderen Regionen der Welt entsprechend mehr produzieren können, aber stoßen dann natürlich auch an Kapazitätsgrenzen irgendwann. Und deswegen ist das, was bisher an Preisreaktionen erfolgt ist, aus meiner Sicht jetzt nichts, das uns verwundern würde. Einige Fachleute haben sogar mit noch stärkeren Bewegungen gerechnet. Und natürlich ist es klar, das ist kein Zufall, dass alle Forschungsinstitute, Banken, Volkswirte im Moment oder in den letzten Wochen ihre Prognosen erstmal über die sogenannte Headline Inflation, also die Inflation, die Energie- und Nahrungsmittelpreise beinhaltet, deutlich nach oben genommen haben, sogar in die Bereiche über 2%, teilweise sogar 3%. Was bisher noch nicht so stark angezogen ist, ist die sogenannte Kerninflation. Das heißt, die Inflation, die Energie- und Lebensmittelpreise rausnimmt. Aber auch da sieht man jetzt schon einen Anstieg, weil man sieht über die gesamten Wertschöpfungsketten, dass natürlich Energie ein großer Produktionsfaktor ist und in viele andere Produkte eingeht. Und Öl auch als Vorstufenprodukt in der Chemieindustrie beispielsweise in viele Produkte eingeht.
Das bedeutet ja auch, dass das ist ja ganz klar spürbar. Also nicht nur an der Tankstelle, sondern sagen ja auch dann im Supermarkt. Das heißt, wie schütze ich denn mein Geld? Wie kann ich mich schützen vor genau solchen großen, einschneidenden Auswirkungen von außen?
Ja gut, auch da ist natürlich in der langfristigen Perspektive sind natürlich Anlageklassen, die höhere Renditen abwerfen, geeignet. Man kann sich direkt schützen, indem man sogenannte inflationsgesicherte Anleihen erwirbt. Da bleibt aber dann über den Inflationsschutz meistens relativ wenig Rendite übrig. Ist aber sicherlich eine Möglichkeit, dass wenn man stark befürchtet, dass die Inflation nach oben geht, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Aber der entscheidende Punkt ist, die meisten Anlageportfolien mit einer vernünftigen Mischung aus Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bieten ausreichende Renditechancen, dass man auch im realen Blickwinkel, also nach Inflation, in der Regel ganz gut durchkommt. Was dabei nicht so erfolgreich ist, sind die meisten, wo ja immer noch ein Großteil der Vermögens der Privatkundschaft liegt, ist nämlich in Bankdepositen.
Also da nicht liegen lassen.
Also da hat man in der Regel empirisch betrachtet keinen so guten Inflationsschutz.
Jetzt kennen Sie ja beide Seiten sehr gut. Wie viel Staat würden Sie denn denken, verträgt der Kapitalmarkt?
Der Staat hat aus meiner Sicht bei dem Beispiel, das wir vorher besprochen haben, nämlich der privaten Altersvorsorge, ist sehr positive Anreize gesetzt. Ja, also das finde ich aus meiner Sicht auch völlig richtig, dass der Staat Steueranreize gibt und Anreize zur Ersparnisbildung, insbesondere langfristigen Ersparnisbildung. Von daher sind diese Beispiele, die ich genannt habe, dass aus 100 Euro 120, 130, in manchen Fällen sogar 150, alleine durch Steueranreize und Zuschüsse werden, das ist aus meiner Sicht eine sehr kluge Art und Weise für den Staat vorzugehen. Dann ist aus meiner Sicht der Staat absolut essentiell darin, oder die Staaten, die europäischen Regeln zu verbessern, dass wir endlich eine Kapitalmarktunion in Europa bekommen.
Wie muss die aussehen?
Die muss so aussehen, dass grenzüberschreitende Investitionen sowohl von Unternehmen als auch von Banken als auch von Versicherern uneingeschränkt möglich sind, so wie das in einem europäischen Binnenmarkt eigentlich schon immer der Fall sein sollte. Das heißt, wenn eine Bank ein Produkt in Deutschland zulässt, sollte es auch ohne weitere Einschränkungen in Italien, in Slowenien, in Malta, in ganz Europa vertrieben werden können, ohne dass es zusätzliche Auflagen, steuerliche Regelungen und so weiter gibt.
Also Ausbremsung im Wachstum aus Ihrer Perspektive gesprochen. Und wo sagen Sie aber, was macht Europa gerade besonders gut? Vielleicht auch sogar im Vergleich zu den USA.
Europa hat tolle Unternehmen. Also das ist immer wieder faszinierend. Ich habe ja gerade mit Christian Oyer, dem ehemaligen Chef der Banque de France, eine Studie gemacht. Das ist absolut faszinierend zu sehen. Wir reden ja immer davon, dass in Deutschland es wenig Startups gibt. Wenn man es aber mal ein bisschen genauer anschaut, die Anzahl der Unternehmensgründungen in Europa ist absolut vergleichbar mit der Anzahl der Unternehmensgründungen in den USA.
Und wo hapert es dann?
Wo es dann hapert, ist, wenn das Unternehmen, das gegründet wurde, die ersten Erfolge feiert, Finanzierungsrunden braucht, immer größere Finanzierungsrunden braucht, da sieht man, dass eine echte Schere aufklafft, dass die Möglichkeiten, sich Wachstumskapital zu beschaffen in USA, was das Volumen angeht, was die Verfügbarkeit angeht, in den USA erheblich einfacher ist als in Europa.
Liegt es am fehlenden Mut oder weil es nicht genügend InvestorInnen gibt oder woran?
Also man sieht es auf der einen Seite natürlich, dass das europäische Rentensystem eine Schwäche aufweist in dieser Hinsicht, nämlich dass in der Regel die jüngere Generation mit ihren monatlichen Rentenbeiträgen die in Rente befindliche Generation durch einen direkten Transfer finanziert.
Ja, das ist ein großes Problem, wo man auch ja beim Thema Generationsgerechtigkeit oder in dem Fall Ungerechtigkeit ist. Wie kann man das verhindern?
Ja, das Beispiel Schweden ist ein gutes Beispiel. Und es zeigt auch, dass es jetzt nicht unbedingt ein USA versus Europa Grundsatzthema ist. Schweden hat es geschafft, in allen drei Säulen ihres Rentensystems, sowohl der staatlichen Rente, als auch der betrieblichen Rente, als auch der privaten Rente, Elemente einzubauen, die dieses Kapitalwachstum ermöglichen und die es jeder Schwedin und jedem Schweden ermöglichen, ab Berufseintritt, teilweise sogar früher, schon mit dem staatlich geförderten Sparen anzufangen. Und das war über die letzten Jahrzehnte riesig erfolgreich und hat dazu geführt, dass auf der einen Seite Millionen von schwedischen Rentnerinnen und Rentnern jetzt eine Rendite im staatlichen Pensionssystem 8-9% erzielt haben und dadurch natürlich auch einfach deutlich höhere Renten haben.
Ja.
Aber als Nebeneffekt in Schweden einfach das Kapital vorhanden ist, weil das Geld ist ja in Fonds geflossen, die Fonds haben dann wiederum investiert. Schweden allein hat mehr Börsengänge gehabt als Deutschland, Frankreich und Italien in den letzten 10 Jahren zusammen.
Weil sie es aber auch als selbstverständlicher wahrnehmen, weil es gelernt ist oder
naja, warum? Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Lerneffekt ist, sondern wenn man einfach als jemand, der ein Unternehmen gründet, 5 bis 6 Mal so viele Fonds hat, die in der Lage sind zu investieren, hat man natürlich mehr Auswahl, mehr Möglichkeit, auch mehr Finanzvolumen. Auch Fonds, die die Fähigkeit haben, sowohl größere Börsengänge als auch vorbörslich Investitionen zu machen, da besteht eine klare Wechselwirkung. Und das ist nicht nur ein Schweden-Thema. Also das können Sie auch in Niederlanden verfolgen, können Sie auch in Dänemark verfolgen. Mhm. Das sind eigentlich die 3 Länder in Europa, die wirklich groß, also in der Europäischen Union, die groß ausgeprägte kapitalmarktbasierte Altersvorsorgesysteme entweder in der 2. Säule, also Betriebsrente, oder in der 3. Säule, also private Rente, oder beides haben.
Also ein Teil, ein sehr nördlicher Teil Europas macht es quasi eigentlich ganz gut vor. Wie Sie sagen, jetzt sind wir so eingequetscht mit Europa zwischen USA und China. Wo sind wir besonders verwundbar? Was sagen Sie?
Ich würde sagen, wir sind verwundbar erstens bei den Energiepreisen, zweitens bei der Regulatorik und der Bürokratie und drittens bei Einschränkungen von Innovation. Ich glaube, der erste Punkt ist selbsterklärend. Es ist völlig klar, Europa ist ein ganz großer Nettoimporteur von Energie. Die USA ist auch betroffen von den Erhöhungen der Energiepreise. Aber wenn ich mehr Öl und Gas produziere, als ich verbrauche, wie es die USA nach wie vor tut, ist natürlich die Fähigkeit, Ausfall von Produktion oder Lieferketten aus dem Nahen Osten zu überstehen, ausgeprägter, als es in Europa der Fall ist. Also deshalb das Thema Energiesicherheit, Energieautarkie in Europa ist ein sehr verwundbarer Punkt. Es ist völlig richtig, das durch einen Ausbau der erneuerbaren Energien anzugehen. Aber aus meiner Sicht, solange wir noch Gas brauchen, wäre es aus meiner Sicht sinnvoller, das in Europa liegende Gas zu fördern, besser als Gas aus aller Welt zu importieren. Der zweite Punkt, Bürokratie, ist ein riesengroßes Thema. Es gab schon einige Schritte, die in die richtige Richtung gehen, Bürokratie abzubauen. Aber das war in der Studie, die ich da mit Christian Noyer geschrieben habe. Wir haben mit ungefähr 100 Gründern, Unternehmen, die vor 5 Jahren, 10 Jahren gegründet wurden, gesprochen. Da sind wir nach wie vor massiv, massiv
hinten dran,
schlecht drin, weil unsere Unternehmen immer noch gegängelt werden, immer noch Beauftragte für jedes Restrisiko benennen müssen, immer noch berichten müssen, Statistiken, Auflagen, Genehmigungsprozesse, so Sachen laufen in Europa einfach viel, immer noch viel zu langsam.
Wo sind wir da so im Vergleich? Auf welchem Platz? Schätzen Sie das
also
ein?
Die Präsidentin der EU-Kommission, Frau von der Leyen, hat es ja in eine Zahl gebracht mit dem Ziel, dass die Europäische Union 25% der Regeln und Vorschriften abschaffen will. Ich würde mal sagen, selbst wenn das erreicht wird, ist das Volumen an überflüssigen Bürokratievorschriften in Europa immer noch höher als in den USA. Aber es wäre ein super Schritt, wenn es mal gelingen würde.
Ja.
Es gibt ja erste Initiativen, die in diese Richtung gehen, aber es ist wirklich schockierend, wenn man so mit jungen Menschen redet, die ein Unternehmen gegründet, die ihr Herzblut da rein, und dann erzählen die einem, wenn sie beispielsweise eine Batterie aus recycelten Rohstoffen in Europa herstellen wollen, welche Vorschriften auch da noch erfüllt werden müssen. Als Beispiel, obwohl es ja auch ökologisch gesehen etwas Tolles ist, aber trotzdem sind die Regeln und die Vorschriften und die Dauer, wenn man ein Gebäude bauen will, um eine Recyclinganlage zu errichten, sind immer noch mit ewigen Wartezeiten, bis man eine Genehmigung hat, ausgestattet. Mhm. Und darum, da kommen wir dann zum dritten Punkt, das ganze Thema Digitalisierung, sowohl im staatlichen Bereich als auch im privaten Bereich. Da haben wir nach wie vor, hinken wir da deutlich hinterher, weil Europa aus meiner Sicht gerade für junge Unternehmen kein einfaches Land ist, weil die Zusammenwirkung aus der europäischen KI-Regulierung, der Datenschutzgrundverordnung, dem sogenannten Data Act, dem Umgang mit Daten, so ein komplexes Gebilde an Vorschriften geschaffen hat, dass viele Unternehmer sagen, auf dieser Basis kann man nur ganz schwer künstliche Intelligenz entwickeln, anwenden, nutzen. Es gibt tolle Gegenbeispiele, gar keine Frage, aber wenn man einfach mal das Volumen an Innovationen vergleicht, das in den USA passiert versus in Europa passiert, und wenn man sieht, wie viel Aktivität von hochintelligenten Europäerinnen und Europäern in den USA gemacht wird und wie viel die andere Richtung geht, dann sieht man, es gibt eine Flut von, eine große Bewegung raus aus Europa, immer noch sehr stark nach in die USA.
Was natürlich fatal ist, weil wir das Potenzial verlieren letztendlich.
Weil wir das Potenzial verlieren, weil Wachstumsgelegenheiten verpasst werden, weil natürlich dann in der zweiten Runde die Unternehmen, die die KI nutzen wollen, dann auch eher nach Amerika gucken und ihre Ressourcen auch in die USA verschieben oder außerhalb der Europäischen Union. Ist aber auch nicht eine reine Bewegung Europa-USA. Selbst innerhalb Europas haben, als wir die Studie gemacht haben, uns ganz viele Unternehmen ganz konkret gesagt, die Regeln der Europäischen Union sind so restriktiv, dass wir Forschungsaktivitäten unseres Unternehmens in der künstlichen Intelligenz gerne nach Großbritannien außerhalb der EU, in die Schweiz außerhalb der EU, aber trotzdem noch geografisch nah an uns machen. Und das zeigt einfach, dass da das Pendel in Europa viel zu weit geschwungen ist. Man muss ja nicht die komplette KI-Deregulierung machen, wie sie in anderen Regionen der Welt, insbesondere USA, gemacht wird. Aber das Pendel ist in Europa so ausgeschwungen, dass wir da einfach ein sehr, aus meiner Sicht, eine große Gefahr für das Innovationspotenzial in Europa haben.
Gibt es auch Sachen, die Sie optimistisch machen für Europa?
Also wenn ich mal sehe, trotz aller Schwierigkeiten, die es ja objektiv gibt, wie viele tolle Unternehmen es in Europa gibt, die auch gewachsen sind, das zeigt ja, dass es nicht so ist, dass jetzt, wenn man so teilweise Einschätzungen liest, könnte man ja glauben, dass Europa lange wirtschaftliche Stagnation vor sich hat. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite, was mich optimistisch stimmt, ist, dass ja die Erkenntnis auch da ist, dass wir in Europa etwas ändern müssen. Ja, immer zu glauben, wir machen die schärfsten Regeln und die ganze Welt wird, um weiter nach Europa exportieren zu können, dann die gleichen scharfen Regeln auch anwenden. Das passiert einfach nichts und es hat eine Weile gedauert, aber inzwischen ist das Bewusstsein darüber, dass Europa in einem sehr scharfen globalen Konkurrenzkampf steht. Auf der einen Seite natürlich mit den großen wirtschaftlichen Weltmächten USA und China, aber Lateinamerika, Südostasien, Indien darf man auch nicht vergessen, dass Europa sich da ändern muss, sehr fundamental ändern muss, was seine Wettbewerbsfähigkeit angeht, ist ja seit den berühmten und sehr lesenswerten Berichten von Mario Draghi, Enrico Letta, auch sehr klar ins Bewusstsein gekommen. Und deshalb hoffe ich, dass Europa aus dieser schwierigen Wirtschaftslage etwas macht und die Gelegenheit nutzt, um sehr grundlegende Reformen in die Wege zu leiten.
Jetzt sagen Sie schon, es gibt ja die Erkenntnis. Also es gibt die Erkenntnis in Europa. Es muss sich verändern. Es braucht die Transformation. Was sind denn Ihre Wünsche für die Zukunft?
Also wir haben ja einige Wünsche aufgeschrieben in dem Papier, also nachzulesen. Und da ist genau das, was ich gesagt habe. Reform der Rentensysteme ist da ganz weit oben. Ausbau der Förderung von Investitionen in innovative Unternehmen ist da drin, dann bessere Zusammenarbeit und bessere Zusammenwirken der einzelnen Börsen in Europa wäre sehr wichtig. Aber ich glaube, das ganz entscheidende Thema ist, schaffen wir es, stärkere Wachstumspotenziale in unseren Volkswirtschaften zu mobilisieren. Mhm. Also nur mal ein Beispiel. Europa war zur Jahrtausendwende als Volkswirtschaft ungefähr gleich groß wie die USA, also Europäische Union, in der gleichen Abgrenzung wie heute.
Und wenn man sich jetzt überlegt, so lange ist das nicht her.
Ja, genau.
Was ist in dieser kurzen Zeit, was haben wir da wirklich konkret verpasst?
Inzwischen ist die USA 30-40% größer.
Ja.
Und das ist ein ganz einfaches Zinseszinsprinzip, wenn die USA 2,5% im Jahr wächst und die Europäische Union 1% im Jahr wächst, wird aus 1,5% Wachstumsunterschied pro Jahr über 25 Jahre, und es erscheint ja nicht ewig lang her, 2000, entstehen halt solche gigantischen Unterschiede. Mhm. Und deswegen ist es aus meiner Sicht volkswirtschaftlich gesehen das größte Problem, das wir in Deutschland haben, dass wir inzwischen nur noch ein Potenzialwachstum von 0,4% haben. Mhm. Potenzialwachstum ist also das Wachstum unserer Volkswirtschaft, das in einem normalen Jahr passiert, wenn es keine Ausreißer nach oben, also positive Überraschungen, keine Ausreißer nach unten, negative Überraschungen, wie jetzt zum Beispiel höhere Energiepreise gibt. Wir waren mal auf gleicher Augenhöhe wie die USA, bei ungefähr 1,5-2%. Das letzte Mal, als wirklich fundamental etwas geändert wurde an dem Wachstumspotenzial Deutschlands, ist tatsächlich Anfang dieses Jahrtausends, als der damalige Bundeskanzler Schröder sehr grundlegende Reformen in Arbeitsmärkten, im Rentensystem, im Steuersystem und so weiter gemacht hat und gesagt hat, gar nicht so fernab von dem Grundtenor von vielen Erkenntnissen, die jetzt auch da sind. Wir müssen die Anreize für diejenigen, die mehr arbeiten wollen, verbessern. Wir müssen steuerliche Anreize zu investieren deutlich verbessern und wir müssen Regulierung, Bürokratie abbauen. Vom Grundsatz her sind sich ja alle einig, dass dieses Problem, dass wir ein viel zu geringes, dass wir es zugelassen haben durch Untätigkeit und Einführen von mehr und mehr Bürokratie diese Wachstumskräfte zu reduzieren in unserem Land. Das haben wir leider zugelassen und das müssen wir revidieren. Diese Erkenntnis ist da. Es jetzt in konkrete Maßnahmen umzusetzen, ist aber nicht leicht, weil wie so oft, wir sind nicht beim Wunschkonzert, natürlich, wenn man die Anreize setzt, länger zu arbeiten, werden einige aufschreien.
Jetzt,
als Beispiel.
Ja, haben Sie ja so viele Insights, was das angeht. Wie schnell muss denn so eine Umsetzung funktionieren oder stattfinden, damit wir den Anschluss nicht noch mehr verpassen?
Aus meiner Sicht, jeder Tag, in dem es nicht passiert, wächst unsere Volkswirtschaft geringer als der Rest der Welt und geraten wir mehr ins, also verlieren wir von unserer, ist ja nicht so, dass wir im Hintergrund treffen, wir sind immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft dieses Planeten. Aber wir wachsen wesentlich langsamer und werden eher nach unten durchgereicht, als dass wir eine Chance haben, nach oben aufzuschließen. Und von daher ist jeder Tag, den wir verlieren, ein Tag, der uns
zurückwirft,
abwertet in der globalen Volkswirtschaft. Es ist jetzt nicht so, wie manche Untergangspropheten, die sagen, es passiert nichts mehr in Deutschland, es ist alles ganz furchtbar. Aber ich glaube, das ist dieser schleichende Prozess, dass wir einfach viel zu langsam wachsen, relativ zu anderen Regionen Europas, Asiens, Amerikas, sowohl Süd- als auch Nordamerika, das wirft uns einfach jeden Tag zurück und wir verlieren von unserem Alleinstellungsmerkmal und diese Verlagerung von Investitionen, von Aktivitäten aus Deutschland raus, sehen wir ja leider und das reflektiert sich einfach in dieser niedrigeren Wachstumsrate, die wir nun mal haben.
Wir wollen uns jetzt auch mal angucken, die Perspektive für die Anleger und Anlegerinnen, auch gerade was Europa angeht und die geografischen Herausforderungen dort. Und deswegen holen wir jetzt unseren Experten dazu. Steffen Weil, willkommen bei uns in der Runde, Union Investment Experte und Teamchef der europäischen Aktien. Deswegen, Sie können uns jetzt wirklich alles sagen, wenn es um Anleger, Anlegerinnen geht und den europäischen Markt. Wir haben jetzt gerade schon viel gesprochen, auch zum Thema Transformation. Gerade so im Bereich Europa und Transformation. Wo können Anleger und Anlegerinnen profitieren?
Europa ist in den letzten Jahren quasi durch hausgemachte Probleme, wie Herr Kukies das schon beschrieben hat, auch deutlich ins Hintertreffen geraten im internationalen Kontext. Und in einem ersten Schritt, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass eine Einigkeit besteht, die strukturellen Nachteile, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, jetzt Stück für Stück abzubauen. Beispiel 1, wir haben vor kurzem die sogenannte Carbon Border Adjustment Tax beschlossen. Das heißt, Produktion, die im Ausland viel CO2 weniger intensiv stattfindet, dementsprechend billiger ist. Produkte, die da mit einem Kostenvorteil nach Europa kommen, die werden jetzt an der Grenze besteuert. Wir überlegen, die sogenannten europäischen Transmission Schemes, also die Zertifikate auf CO2, etwas zu strecken in deren Anwendung. Das heißt, all die relativen Nachteile, die wir uns selbst auferlegt haben auf der Kostenseite, diese Wettbewerbsnachteile, die gehen wir jetzt nach und nach an und reduzieren diese.
Und was bedeutet das jetzt für mich konkret als Anlegerin?
Nun, für den Anleger ist es erstmal eine Veränderung. Ja, und eine Veränderung kann gut oder schlecht sein. Und ist für den Finanzmarkt übrigens immer sehr, sehr wichtig. Der Finanzmarkt handelt die relativen Veränderungen, die stattfinden. Und wenn Europa seinen relativen Wettbewerbsnachteil abbaut, dann ist es eine Veränderung zum Positiven zunächst mal. Heißt nicht, dass wir absolut auf Augenhöhe mit anderen voranschreitenden Nationen sind, aber der Abbau von Wettbewerbsnachteilen ist sicherlich erstmal positiv für die Anleger.
Wir haben ja auch darüber gesprochen, ne, wie Europa steht zwischen USA, zwischen China und auch hier so zum Thema Verwundbarkeit. Wo macht sich das bemerkbar in den Unternehmen?
Auf der Kostenseite insbesondere. Energie war schon ein großes Thema gewesen. Ja, also Europa ist Energie nicht selbsteffizient. Wir müssen sehr, sehr stark importieren. Und auch gerade jetzt die Folgen des Iran-Konflikts sind in Europa deutlich spürbarer als in Amerika beispielsweise. Hier sind wir sehr, sehr anfällig und daran müssen wir unbedingt arbeiten. Und das sind dann auch Themen, an denen wir uns jeden Tag abarbeiten, dass wir schauen, wenn sich irgendwo eine Tür auftut, eine Chance für Anleger gibt, wie beispielsweise zukünftig energieunabhängiger zu werden, dort zu investieren. Das sind Projekte, die wir uns ganz genau anschauen.
Und wenn ich genau das möchte, wenn ich unabhängiger werden möchte, wenn ich natürlich im Sinne meines Depots auch anlegen möchte, wie sollte ich das aktuell tun?
Nun, auf der europäischen Seite selbst ist es erstmal ein großer bunter Blumenstrauß. Wir haben, wie Herr Kukies schon sagte, sehr gute Unternehmen in Europa, Unternehmen, die auch stark von Wachstumsthemen profitieren. Wir haben aber auch in Europa sehr viele alte Industrien, die durch Strukturfehler der letzten Jahrzehnte aktuell relativ am Boden liegen, aber wo wir spüren, dass sich auch gerade durch regulatorische Unterstützung einiges tut. Einfaches Beispiel, gerade jetzt auch heute in den Medien, ist der Stahlsektor.
Mhm.
Da haben wir neben dieser also CO2-Besteuerung bei Einfuhr, jetzt auch beschlossen, dass wir bei den Zöllen auf das amerikanische Niveau hochgehen und gleichzeitig weniger Menge zollfrei überhaupt nach Europa lassen. Und dieser doppelt positive Effekt, der sorgt für eine viel bessere Angebots-Nachfragestruktur in Europa und dementsprechend hilft das den Stahlunternehmen sehr.
Also könnte das eine Chance, ein Gewinner aus der jetzigen Situation oder wie sehen Sie das?
Ein klassisches Beispiel für einen Sektor, der symptomatisch für die alte Industrie Europas steht, der im internationalen Wettbewerb in den letzten Jahren zurückgefallen ist, auch weil wir, wie Herr Kukies schon mal andeutete, in Europa vielleicht etwas zu hohe Maßstäbe gesetzt haben, mhm. Stichwort Umwelt, so dass andere Länder auf der Erde einfach viel kostengünstiger und stärker produzieren konnten als wir. Und dass die dortigen Überkapazitäten dann gefühlt in Europa wie auf einer Restrampe abgeladen wurden und hier das Preisniveau kaputt gemacht haben und den hiesigen Wettbewerb sehr, sehr stark belastet haben.
Wir hatten ja auch darüber gesprochen, ne, über verschiedene Branchen, die jetzt dann doch, wo ein Blick drauf ist plötzlich und wo man vielleicht doch als Anleger, Anlegerin nochmal drauf gucken kann, weil es da Chancen gibt. Sehen Sie das auch so? Also welche Branchen in Europa sehen Sie als eher Gewinner aus solchen Krisen hervorgehen?
Nun, zunächst mal haben wir Sektoren in Europa oder Branchen, die im Grunde genommen sowieso stark profitieren von dem technologischen Fortschritt, von dem Wandel der Gesellschaft. Beispiel 1, die immer höhere Anzahl von Computerchips, die überall verbaut werden. Wir haben in Europa die führenden Hersteller zur Produktion von Maschinen, von Computerships. Das ist ein ganz strukturelles Thema, wo wir stark sind. Der Flugzeug- und Maschinenbau in Europa klassischerweise stark. Also wir haben viele klassisch starke Sektoren in Europa, wo die europäischen Unternehmen auch absolut auf Augenhöhe mit internationalen, amerikanischen, japanischen Wettbewerbern sind. Dann haben wir halt dieses große Becken an Sektoren, die ein bisschen gefühlt in die Jahre gekommen sind, die beispielsweise in Indizes in Amerika überhaupt keinen großen Anteil mehr ausmachen. Mhm. Stahl, Chemie, Auto, aber auch Banken, wo wir zum einen erste Green Shoots sehen, also deutliche Verbesserungstendenzen, wie bei den Banken in den letzten Jahren. Die Banken waren in Europa in den letzten 3-4 Jahren der mit Abstand beste Sektor. Und den Abbau von Wettbewerbsnachteilen, den wir eben schon mal kurz angesprochen haben, der kann dazu führen, dass auch andere Sektoren, dadurch, dass sie einfach mehr auf Augenhöhe mit dem ausländischen Wettbewerb sind in Zukunft, dort wieder besser mithalten können werden.
Wie sollte die Anlagestrategie vielleicht im Vergleich zu von vor ein paar Jahren noch, wie sollte man das heutzutage machen?
Ich denke mal, das ist unabhängig von der Zeit. Die Anlagestrategie ist gefühlt idealerweise sogar zeitlos. Was dem Anleger bewusst sein sollte, ist, dass Risiko sich über die lange Frist immer auszahlt. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich aus den Gesprächen bei vielen deutschen Privatkunden in unseren Filialen spüre. Die Deutschen, die versuchen die Aktie zu kompliziert anzugehen. Die versuchen immer zu timen, was ist die nächste Krise, wann ist die richtige Chance. Und das ist wahrscheinlich die grundsätzlich falsche Frage. Wenn man in Aktien investiert, muss man verstehen, dass die Investition in eine Aktie quasi die Teilhabe an einem unternehmerischen Erfolg ist. Und dadurch nehme ich Teil an der Wertschöpfung, die Innovationskraft erzeugt, die Skalenvorteile erzeugen, die Wachstum erzeugen kann. All das will ich als Aktionär haben und das ist zeitlos.
Ja, da haben Sie eine ähnliche Meinung wie Herrn Kukies auch vorhin. Ja. Und ich bin gespannt, ob die Meinungen sich jetzt weiter ähneln werden oder ob die total auseinandergehen. Ich habe nämlich noch ein kleines Spiel zum Schluss für Sie beide. Entweder oder spielen wir. Sind Sie bereit, Herr Kukies?
Ja.
Sie, Herr Weil.
Ja.
Los geht's. Entweder oder. Bargeld oder Bitcoin, Herr Kukies?
Bargeld.
Herr Weil?
Bargeld.
Bargeld und Bargeld. Kein Bitcoin? Bisschen Krypto, haben Sie gesagt. Ein bisschen.
Es gibt inzwischen Rechnungen, dass in manchen Portfolien Bitcoin auch zu einer gewissen Diversifizierung beiträgt. Das sind aber meistens sehr große und sehr selten auf Privatanleger konzentrierte Portfolien.
Sparschwein oder Fonds?
Fonds.
Fonds.
Erben oder erarbeiten?
Erarbeiten.
Erarbeiten.
Sehr gut. Wandkalender oder Cloud?
Cloud.
Dann nehme ich mal den Wandkalender.
Ja, Stift, Zettel und so.
Klassischer Familienkalender.
Ja. YouTube-Tutorial oder Masterarbeit?
YouTube-Tutorial.
Was gucken Sie
habe
da
ich
immer?
Sehr. Auch ich habe zum Beispiel, ich habe in der Zeit, in der ich jetzt in der Cooling-Off-Periode bin, mir Python, eine Programmiersprache, beigebracht.
Ach.
Und da gibt es wirklich tolle YouTube-Tutorials.
Wie weit sind Sie da jetzt?
In der Zeit, in der ich es gelernt habe, hat die KI ja die Fähigkeit übernommen, Programme zu schreiben.
Ja.
Deshalb ist die Fähigkeit, die ich mir erarbeitet habe, schwierigerweise schon innerhalb von einem Jahr überflüssig geworden. Aber ich bin trotzdem überzeugt und habe das jetzt auch mal bei einigen der KI-Tools gemacht. Selbst wenn man KI nutzt, um zu programmieren, ist es gar nicht so doof, wenn man es mal selbst gemacht hat, weil man dann die KI besser befragen kann, würde ich mal sagen.
Und stimmt die KI dann mit Ihnen überein beim Coden und Programmieren?
Da ist die KI Lichtjahre besser als sich jemand, der sich praktisch fast von null beibringt.
Ja.
Also da ist natürlich die KI Lichtjahre besser.
Wie sieht es bei Ihnen aus? YouTube-Tutorial oder Masterarbeit?
Dann nehme ich mal die Masterarbeit.
Feierabendbierchen oder Networking-Dinner?
Bierchen.
Und bei Ihnen?
Spielzeit mit den Kids.
Das stand jetzt zwar nicht drauf, aber das hätte jetzt Herr Cookies wahrscheinlich auch lieber genommen.
Das ist eine schlaue dritte Antwort, genau.
Verspätet mit der Bahn oder hinterm Steuer im Stau?
Ich fahre heute noch Bahn.
Ich bin auch ein Bahnfahrer.
So, Sie auch? Letzte Frage, sparen oder raushauen?
Sparen natürlich.
Ja? Wieso natürlich?
Ja, man kann ja nur das raushauen, was man sich erspart oder erarbeitet hat.
Sehr gut.
Bin ich erneut ziemlich d'accord, ja.
Ja. Also sparen. Ich wäre auch eher beim Sparen. Herr Cookies, zum Abschluss, wenn Sie so eine Sache hier heute mit rausnehmen möchten oder die herausstellen möchten, die Ihnen am wichtigsten ist, was ist das Takeaway?
Ja, wir kommen wieder zu dem Anfang zurück. Ich glaube, jeder, der zuhört, sollte sich wirklich Gedanken machen, weil das kommt zum Jahresende, die Reform der privaten Altersvorsorge. Ich bin absolut überzeugt, fast jede Zuhörerin und jeder Zuhörer werden davon profitieren können, ganz persönlich daran, dass wir da jetzt eine auch aus meiner Sicht wirklich gelungene Reform bekommen.
Um eine Rente möglicherweise zu sichern.
Für
sich selber zu ersparen. So ist es. Da sind wir nämlich wieder beim Sparen. Vielen Dank.
Investiv zu ersparen.
Investiv zu ersparen. Sehr gut. Herr Cookies, vielen Dank. Danke für Ihre Zeit. Schön, dass Sie hier sind und hier waren. Herr Weil, genauso auch vielen Dank an Sie. Und danke für Sie und euch fürs Zusehen und auch Zuhören. Man kann uns hören, man kann uns auch schauen. Wir sind ein Videopodcast. Also gucken Sie auch gerne mal hier bei uns rein. Und Herr Cookies, wir haben hier noch einen Call to Action zu machen. Erinnern Sie sich? Die Glocke drücken, kommentieren, bewerten.
Und bewerten, genau. Und mit folgen.
Folgen, sehr gut. Und folgen, sehr gut. Wir sehen uns dienstags alle zwei Dienstage im Monat hier bei Investiert. Vielen Dank und bis bald.
Die rechtlichen Hinweise folgen nun für alle Interessierten. Das heißt, gerne dranbleiben oder in die nächste Folge von Investiert reinschauen. Allgemeine Hinweise. Bitte lesen Sie die Verkaufsprospekte und die Basisinformationsblätter der Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche, produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen, zu Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil der Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/downloads. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte der Fonds finden Sie auf www.union-investment.de/esg-fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/startseite/beschwerde. Union Investment Management GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die Sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als Ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Die Inhalte dieses Podcasts stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieser Podcast wurde von Union Investment Management GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt. Dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Alle enthaltenen Informationen stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Podcasts und seiner Inhalte entstehen. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen, 12. Mai 2026, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60 31 1, Frankfurt am Main. Telefon 049 69 58 998 60 60. www.union-investment.de